Ja, hallo und willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts der Magazine Keys und Recording Magazin, präsentiert von KORG und KRK. Heute geht es um das Thema Akustik, das mit dem sich sicherlich schon viele von euch beschäftigt haben und der ein oder andere auch sicher schon auf die ein oder andere problematische Frequenz gestoßen ist oder vielleicht auch schwer getan hat, einfach überhaupt in das Thema Akustik reinzukommen, da es ja doch ein bisschen komplexer ist. Und genau darum geht es in unserem heutigen Podcast. Und wir haben als Experten zu Gast Marcel Schächter. Hi Marcel, schön, dass du da bist.
Ja, grüßt euch. Schön, dass ich da sein darf.
Ja, wir freuen uns. Du bist ja selber quasi ein Profi, was Akustik angeht. Du bist selbst Toningenieur, Sounddesigner und sogar Produktspezialist für die Jennylake-Monitore, für die Jennylake-Lautsprecher vom Hersteller. Ne? Magst du uns einfach mal ein bisschen was über dich erzählen?
Mache ich sehr gerne. Also wie du gesagt hast, ich komme ursprünglich, wie sicherlich die meisten, die auch interessiert zuhören, natürlich aus dem Bereich Musik. Ich hatte immer schon großen Spaß daran, irgendwie Musik zu produzieren und selber zu machen. Weil ich doch ein bisschen älter inzwischen auch bin, war das bei mir am Anfang noch ein bisschen schwieriger. Also ich hatte noch nicht die große Chance, wie heute an der DAW dann irgendwie spurenweise aufzuschichten, sondern ich habe wirklich noch mit Keyboards angefangen, die man dann mühsam über MIDI eingesteuert hat und sich dann gefreut hat, wenn man so MIDI-Files zum Klingen gebracht hat. Und bin dann irgendwann an der Hochschule der Medien gelandet in Stuttgart und habe da audiovisuelle Medien dann studiert und habe mich aber von Anfang an, wenn ich ehrlich bin, eigentlich nur für Ton interessiert und auch nur um Ton gekümmert und war dann genau ganz am Anfang als Sounddesigner bei einer Hörspielproduktion in Dortmund, ganz kleine Butze würde man sagen, die aber coole Sachen gemacht haben, so okay. Aus dem Bereich Mystery, das war also Gabriel Burns zum Beispiel war eine Reihe. Und es war eigentlich vergleichbar mit, man macht eigentlich das gleiche Sounddesign wie für einen Filmton, nur gibt es halt kein Bild. Das heißt, du hast alles über Ton erzählt. Ja. Und von dort ging es dann weiter, war ich in den Bauerstudios in Ludwigsburg. Das ist ein relativ alt eingesessenes Studio, was eigentlich, wie gesagt, viel verwurzelt war im Jazzbereich. Ja.
Genau, haben die nicht auch einen riesigen Aufnahmeraum, so einen Saal?
Genau, ja. Das ist eigentlich immer noch eines der wenigen Studios, die überhaupt noch solche Räume haben, wo du halt, wenn du willst, ein ganzes Orchester reinsetzen kannst. Und wie gesagt, aber auch toll natürlich, weil Jazzmusiker ja oft einfach gemeinsam einspielen. Das heißt, du hast dann wirklich mindestens 3-4 Leute zusammen in einem Raum. Oder zumindest so, dass sie sich sehen können. Ja, wir haben 1-2 Zusatzkabinen dann auch gehabt. Und da kam ich natürlich dann auch mit Musikproduktion in Kontakt, habe aber auch da schwerpunktmäßig Sprachproduktion gemacht. Und genau, und dann war quasi wieder einen Schritt später dann, nachdem man ganz offen sagen kann, ich habe mich dann für Filmton da auch ein bisschen interessiert und wollte das gerne machen und habe dann aber feststellen müssen, dass also im Bereich Ludwigsburg Filmton ist nicht ganz so einfach. Ja. Also meine Nachfolger da bei Bauer, die haben jetzt das Studio toll ausgebaut und können also jetzt inzwischen auch wirklich Filmtonmischungen anbieten, aber zu meiner Zeit war das alles noch so ein bisschen praktisch unterbelichtet. Und dann war für mich einfach irgendwann die Frage, wie es so weiterläuft. Und dann, genau, hatte ich durch Zufall eigentlich mitbekommen, dass die Vertriebsfirma hier in Heilbronn, damals noch Audio Export, heute Audio Pro, jemand sucht. Und hab dann eigentlich zunächst mal gedacht, ja, also Vertrieb, was ist das überhaupt? Es geht, glaube ich, vielen so, dass man erstmal gar nicht weiß, was macht eigentlich ein Vertrieb. Und habe dann aber rausgefunden, dass es eben um Genelec geht. Das ist ein finnischer Hersteller von Studiolautsprechern. Und nachdem ich die eben schon seit Jahren kannte und auch immer gerne selber genutzt habe, habe ich gedacht, das könnte passen, weil das was ist, was also einfach mir großen Spaß macht und wo ich, denke ich, auch ein bisschen einfach Bescheid weiß. Mhm. Und da hat sich das eigentlich so gefügt. Und jetzt bin ich, wie gesagt, das auch wieder fast 6 Jahre schon hier und mache eben letztlich also alles so rund um eigentlich, man jetzt bei uns Produktspezialist. Das heißt, ich bin zuständig wirklich für Beratung. Ich mache Einmessungen mit Leuten. Und gerade über diese Einmessung habe ich mich dann in der Tat sehr viel mit Akustik beschäftigt. Muss zugeben, ich habe also auch da dann im ersten Jahr hier mehr gelernt als im Studium. Das ist oft so, wenn es dann irgendwie praktisch wird, dann wird es interessant. Ja. Und hoffe, dass ich einfach dann heute auch ein paar Sachen einfach weitergeben kann, die tatsächlich ziemlich einfach sind, aber ganz oft nicht beachtet werden.
Ja, mit Sicherheit. Da kannst du sicher dem einen oder anderen weiterhelfen. Und ich würde auch gleich mal mit einer ganz grundlegenden Frage anfangen zur Akustik. Aufnahmeraumakustik versus Regieakustik. Gibt es da Unterschiede? Und wenn ja, worauf sollte man denn da achten?
Da gibt es tatsächlich große Unterschiede. Und zwar einfach aus 2 Gründen. Aufnahmeraum, wie der Name schon sagt, wird aufgenommen. Ja? Und dann muss man eigentlich schon genau unterscheiden, was wird da aufgenommen. Also, dass wir mal ganz grob anfangen. Also Akustik beschreiben wir ja oft einfach eigentlich das, was in einem Raum akustisch passiert. Das heißt, was passiert mit Schall in einem Raum? Und jeder von uns kennt den Effekt, wenn er mal irgendwie umgezogen ist, ein Raum ist leergeräumt, dann klingt es völlig anders, wie wenn da Möbel drinstehen oder ein Bett oder ein Kleiderschrank. Mhm. Und das kann man übertragen eigentlich auf Studios. Ist alles nur ein bisschen komplizierter dann. Da hilft leider oft der Kleiderschrank dann nicht. Aber sagen wir mal zum Beispiel einen Aufnahmeraum, in dem ich ein Orchester aufnehme. Der sollte zum Beispiel jetzt eigentlich nicht zu trocken sein. Weil ihr wisst auch, also ein Orchester spielt normal in einem größeren Raum, meistens in einer Konzerthalle. Mhm. Und die Musik profitiert natürlich davon, dass beispielsweise in so einer Halle dann vielleicht anderthalb, zwei, zweieinhalb, drei Sekunden Nachhallzeit sind. Weil das der Musik eigentlich erst diese Verschmelzung gibt und ein Instrument wie eine Geige profitiert davon, dass es diesen Effekt gibt. Wenn ich zum Beispiel jetzt also einen Aufnahmeraum für Orchester sehr trocken habe, ja, also dass quasi keine Reflexionen stattfinden und alles so weggeschluckt wird, dann ist das für die Musik nicht förderlich. Mhm. Wenn ich jedoch zum Beispiel Sprache aufnehmen möchte, also zum Beispiel jetzt auch so ein Podcast oder ähnliches, ist es wiederum gut, wenn man relativ wenig Raum hört, weil man möchte die Sprache jetzt relativ intim und klar haben. Und das ist dann wieder eine andere Akustik. Also man muss tatsächlich, wenn man über einen Aufnahmeraum spricht, sich schon überlegen, was möchte ich denn da genau aufnehmen? Sind es akustische Instrumente? Dann kann es sehr sinnvoll sein, dass man den, sagt man, lebendig hält. Also auch wirklich mit Reflexionen. Oder geht es wirklich klassisch bei den meisten von euch wahrscheinlich auch oftmals darum, dass man zum Beispiel halt Vocals einsingt oder dass man im Prinzip vielleicht ein, zwei Instrumente overdub-mäßig aufnimmt. Und da ist es tatsächlich oftmals besser, wenn es dann relativ trocken ist. Und diese trockene Ästhetik, also geht es dann nachher auch genau darum, wie man die erreicht, die habe ich zum Beispiel eigentlich auch immer im Regieraum als Ziel. Und da ist es ganz einfach zu erklären, ich möchte im Regieraum das hören, was aus meinen Lautsprechern kommt und eigentlich nicht das, was der Raum um mich rum macht, weil die große Herausforderung ist ja, wenn man eine Mischung macht, dass diese Mischung nachher halt in möglichst vielen verschiedenen Räumen und auch auf ganz unterschiedlichen Abhören gut funktionieren soll. Also man muss sich von der Illusion verabschieden, dass das überall gleich klingt. Das wird nie der Fall sein, weil ja, das Handy halt anders klingt als eine Studioabhöre.
Das wird zu einfach.
Es wär geil, aber es ist tatsächlich leider, genau, das wäre zu einfach. Aber man hat halt als Ziel, dass man was schafft, was überall funktioniert, also was überall einfach die Funktion erfüllt, nämlich die Musik zu transportieren. Mhm. Und dafür brauche ich einen Raum, der quasi fast sich nicht auswirkt. Ja. Und das ist die große Herausforderung. Das heißt, einfach gesprochen, eigentlich einen Regieraum immer akustisch so behandeln, dass er quasi sehr neutral ist und eigentlich sehr trocken, also mit kurzer Nachhallzeit. Und einen Aufnahmeraum muss man unterscheiden. Wenn ich akustische Instrumente aufnehme, darf der durchaus Nachhall haben. Da kann man auch mal sagen, man geht in eine Kirche oder man, was weiß ich, mietet sich mal wirklich bei jemand ein, der ein großes Wohnzimmer hat. Wenn ich aber zum Beispiel Gesangsaufnahmen mache, Hip-Hop, Rap, lauter so Geschichten, da geht es auch wieder darum, den möglichst trocken zu halten, weil ich eben auch da auf der Aufnahme eigentlich alle Möglichkeiten haben will. Und die habe ich nur, wenn die Aufnahme quasi verfärbungsfrei ist und halt vor allem auch keine Hallanteile hat. Weil jeder von uns weiß, wir können ganz viel mit Plugins machen, aber Hall wegmachen geht zwar ein bisschen mit Ozone und Konsorten, aber man hört immer Artefakte.
Ja. Ja, absolut. Die Frage wäre dann natürlich jetzt, wenn ich mich auch für einen komplett trockenen Aufnahmeraum entscheide, dann beispielsweise ein Orchester aufnehmen, würde es denn überhaupt Sinn machen, dass ich das eben so konzipiere und dann einfach immer nur digitale Reverbs oder auch Hardware-Reverbs eben im Nachhinein erst drauflege?
Also das kann man natürlich machen. Also es gibt auch logischerweise Aufnahmen. Also muss jetzt auch erstmal vorsichtig sein. Die wenigsten werden, glaube ich, leider die Chance haben, dass man da so ein Orchester reinpackt und kurz anruft und dann kommen die Stuttgarter Philharmoniker und spielen ein. Also was man zum Beispiel realistischer häufiger macht, ist dann echt, das habe ich auch oft schon gemacht, man programmiert viel und hat dann zum Beispiel einen Cellist oder eine Cellistin oder halt irgendwie eine Violine und nimmt die dann auf und mischt die nachher mit den Samples. Und in so einem Fall kannst du es in der Tat so machen, wie du es vorschlägst, dass man sagt, ich habe ja dann meistens eher einen kleineren Raum, den mache ich schon relativ trocken, nehme das dann auch trocken auf und mache tatsächlich dann mit Reverb nachher eigentlich so ein bisschen eine Kunstakustik drumherum, die aber funktioniert. Mhm. Also es ist für solche klassischen Fälle, dass man sich wirklich ein, zwei Instrumente da nachträglich für Overdubs holt, ist das eigentlich völlig okay, das so zu machen.
Mhm. Und ist natürlich auch schlichtweg eine Kostenfrage, ne? Weil genau. Nicht jeder kann natürlich hier einen, weiß nicht, 100 Quadratmeter großen Saal bauen und.
Leider, absolut, das ist leider die Ausnahme, ja. Genau. Sie so, man darf dann natürlich, wenn man dann so ein geiles Projekt mal an Land gezogen hat, freuen sich natürlich so Studios, die es noch gibt, dann auch immer sagt, dann buche ich mich da ein für den Tag und nutze dann den Raum. Ja. Und vor allem auch die Mikrofone, darf man auch nicht unterschätzen. Wenn du ein Orchester voll gut mikrofonieren möchtest, dann ist es also, ist das Budget recht schnell erschöpft.
Ja, absolut, ja. Absolut. Aber auch eine einmalige Erfahrung, ne? Also wenn jemand
definitiv
die Chance hat, auf jeden Fall dann auf jeden Fall mitnehmen.
Es ist absolut toll. Also ich durfte einmal bei einem Singer-Songwriter, haben wir in Anführungszeichen nur ein Streichquartett gehabt, was dann die programmierten Sachen nochmal eingespielt hat. Und da sitzt du halt drin und kriegst dann echt Gänsehaut, weil du denkst so, das ist die Musik, die du am Keyboard konzipiert hast. Und die fängt dann auf einmal an zu leben, weil es halt wirklich Musiker spielen. Ne? Und das ist eigentlich das Entscheidende. Die Samples sind saugut geworden, aber die Interpretation von dem, der es spielt, ist halt immer noch eigentlich der Schlüssel.
Ja, absolut. Da gebe ich dir vollkommen recht. Genau, noch eine weitere Frage zur Akustik. Oftmals sind ja eben auch die tiefen Frequenzen vor allem problematisch. Ne? Warum ist das denn so und wie kann man da entgegenwirken?
Das ist tatsächlich der Hauptschlüssel. Man hat früher auch gesagt, dass irgendwie ungefähr 80-90% vom Budget, was man für eine Studioakustikplanung gebraucht hat, ging wirklich nur drauf für den Bereich unter 100 Hertz. Oha. Also da ist das, wo es wirklich schwierig wird. Lässt sich relativ einfach erklären. Es kommt auch heute noch ein paar Mal dann vor. Ist einfach immer Physik, deshalb gilt das also leider auch für alle. Da gibt es auch keinerlei Möglichkeit, das zu umgehen. Es ist ja so, Wellenlängen einfach gesprochen, je höher die Frequenz ist, also praktisch Höhen wie Zischlaute und sowas haben eine hohe Frequenz. Das sind kurze Wellenlängen von wenigen Zentimetern. Und wenn es in Richtung Bassbereich geht, werden die Wellenlängen immer größer. Und das sind dann wirklich mehrere Meter. Das heißt, es gibt einmal das Problem, dass tatsächlich das Bass bedeutet zunächst mal hohe Energie. Also wirklich, da kommt richtig was in Schwingung im wahrsten Sinne. Also nicht nur, wenn ein Beat geil ballert, sondern grundsätzlich, wenn halt ein Bassbereich angeregt wird, kommen die Luftmoleküle sehr stark in Schwingung. Ja. Und dementsprechend hast du eine hohe Energie und diese Energie muss ja irgendwo hin. Und das Problem ist jetzt in einem kleinen Raum, der zum Beispiel nicht behandelt ist, da geht die Energie eigentlich gar nirgends hin. Ein bisschen was geht vielleicht raus zum Nachbarn, aber der überwiegende Teil bleibt quasi in eurem Raum drin und wird einfach von den Wänden hin und her geschmissen. Also das sind diese berühmten Reflexionen dann, das trifft auf eine schallharte Wand, wird reflektiert, geht zurück, auf der Rückseite trifft es auf die nächste Wand, kommt wieder zurück und dadurch entstehen praktisch einfach hohe Anteile an Schallenergie im Raum, die ihr eigentlich nicht wollt in dem Moment. Also eine Bassdrum soll ja im Prinzip mit einmal Clock dann fertig sein, ja. Und genau. Eben nicht mäßig im Raum stehen. Ja. Und das ist das Problem. Und das Gemeine ist halt, weil die Energie hoch ist und weil die Wellenlängen lang sind, brauchst du, wenn du das bearbeiten oder wenn du das reduzieren möchtest, auch viel Material. Das heißt, die meisten kennen von euch, vielleicht kann ich schon mal vorwegnehmen, Bassfallen, die man halt oftmals in den Raumecken platziert. Und die haben dann meistens immerhin mindestens schon so eine Abmessung von so einer kleinen Tonne oder so. Und wenn man dann auf die Fotos guckt von denen, die es anbieten, dann sind dann manchmal auch irgendwie 8 oder 10 Tonnen in so einer Ecke. Und das ist quasi nicht nur, weil die das verkaufen wollen, sondern es ist leider notwendig, ja, weil du für so eine Basswelle, die halt einfach eine große Wellenlänge hat, dann viel Materialtiefe brauchst. Das heißt, es reicht dann leider nicht der berühmte Eierkarton oder auch diese kleinen Schaumstoffgeschichten, die so 2-3 Zentimeter dick sind. Das ist quasi für eine Basswelle, der ist das komplett egal, die sieht sowas überhaupt nicht. Sondern die machen also diese kleinen, dünnen Sachen, die machen nur was im Höhenbereich. Und für Bass brauchst du quasi einfach viel Material und viel Masse und halt auch Tiefe. Und deshalb ist es sehr teuer oder halt sehr aufwendig. Und gleichzeitig ist aber logischerweise auch bei normaler, klar, wenn er Pop-Rock-Musik macht, weiß jeder, der Bassbereich ist das Entscheidende. Ja. Das, da entscheidet sich, ob der Mix transparent ist oder ob er wummert oder ob er teilweise vielleicht woanders dann viel zu dünn ist. Das ist alles Sachen im Bassbereich. Und deshalb ist ein Schlüssel natürlich, dass man sich darüber sehr bewusst ist, was da passiert.
Okay. Ja, der Bass ist natürlich ja eigentlich bei den meisten populären Musikgenres aktuell, würde ich sagen, hat er auf jeden Fall eine ausschlaggebende Rolle. Und
definitiv.
Ja, das wäre dann tatsächlich blöd, wenn es dann nur noch wummert und dröhnt. Ja, cool. Und wie kann ich denn dann, also wir reden jetzt über die Regie, ne, über den Studioraum und nicht über den Aufnahmeraum. Und welche Möglichkeiten habe ich denn da jetzt, vielleicht auch mit einem ganz einfachen Setup eben das Beste rauszuholen?
Also da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Also zunächst mal können wir sagen, also alles, was ich jetzt dann erkläre, ist letztlich zunächst mal egal von der akustischen Wirkung, ob es im Aufnahmeraum ist oder im Regieraum. das ist einfach nur logischerweise, wenn der Aufnahmeraum lebendig sein darf, dann muss ich da weniger machen. Ja? Das ist der einzige Unterschied. Ansonsten gilt es also für beides. Ich würde mal sagen, man muss zunächst mal erstmal sich angucken, also wie sieht denn mein Raum überhaupt aus? Also da muss man zunächst mal verstehen, was ich gerade vorhin gesagt habe. Diese Reflexionen, die im Raum passieren, die führen zu sogenannten Moden. Das habt ihr vielleicht schon mal gehört. Das sind also Raummoden oder stehende Wellen. Das heißt, einfach gesprochen, dadurch, dass die der Schall sich ausbreitet, reflektiert wird und wieder zurückfällt, gibt es bestimmte Bereiche im Raum, wo immer ein Maximum ist und an anderen Punkten ist immer ein Minimum. Kann man sich ein bisschen vorstellen wie so ein Sprungseil, was zwei Leute festhalten. In der Mitte ist halt immer maximale Auslenkung und am Rand, wo die Leute das aber in der Hand halten, ist halt nichts. Kennt man vielleicht, wenn man auf großen Konzerten war und mal gemerkt hat, wenn man da so ein bisschen rumläuft, dann holt sich ein Bier und läuft einmal durch, merkt man, oh, hier ist mehr Bass und dann ist wieder ein Bereich weniger. Es wird immer besser, weil die Leute da von der PA-Technik haben durchaus Ahnung und bauen inzwischen relativ clevere Setups mit einem Subwoofer, die das verhindern. Aber bei euch im Raum bin ich mir total sicher, dass ihr zum Beispiel einfach mal eben was Basslastiges laufen lassen könnt. Und wenn ihr dann durch den Raum euch bewegt, merkt ihr, ah, hier ist viel Bass und dann gibt es einen Bereich, wo wenig Bass ist. Wo immer am meisten Bass ist, ist in den Raumecken. Und zwar einfach logischerweise, die Schallenergie kommt dorthin und kann nicht weiter. Das heißt, es gibt einfach da praktisch dann einen Druckstau und das bedeutet, dass da viel Bass ist. Also das kann man nutzen, wenn man irgendjemand hat, der auf Bass steht, dann darf der sich gerne in die Ecke stellen zum Party machen. Aber zum Beispiel, ihr solltet dann zum Abhören nicht in der Ecke sitzen. Ja? Das ist genau der Punkt. Das heißt, es fängt zunächst mal an, dass ich verstehen muss, jeder Raum, also diese Raummoden, die stehenden Wellen, die liegen in bestimmten Frequenzbereichen. Ja, beispielsweise bei 50 Hertz oder bei 70 Hertz. Und es hängt davon ab, was die Raumabmessungen sind. Das heißt, man kann einfach mal googeln, Raummodenrechner zum Beispiel. Ja. Und dann gibt man da seine Abmessungen vom Raum ein, also einfach Länge, Breite, Höhe. Und dann spuckt einem diese Kiste ganz schnell, weil es halt auch einfach Physik ist, aus, diese Frequenzen regen in diesem Raum stehende Wellen an. Das heißt, dann weißt du zum Beispiel schon mal, okay, in meinem Raum tatsächlich ist 60 Hertz ein Problem. Ja, das bringt dir erstmal nicht viel weiter, weil du weißt es dann immerhin, dass da ein Problem ist. Ja. Und eigentlich der erste Schritt ist immer, sich jetzt klarzumachen, ich muss jetzt einmal gucken, dass ich meine Abhörbedingungen so schaffe, dass es möglichst wenig Stress gibt. Ja. Das heißt, Schritt 1 ist, zum Beispiel ein quadratischer Raum ist tatsächlich schlecht. Weil ein quadratischer Raum, am besten noch mit der gleichen Höhe, also ein Würfel, ist quasi der Traum von jeder Raummode, weil es komplett symmetrisch ist. Das heißt, da bildet sich das wunderbar stabil aus und es gibt für die Mode ist es quasi perfekt. Und für euch ist es eigentlich unmöglich, weil ihr nie genau wisst, wo sitze ich denn und wo ist dann jeweils der Frequenzbereich überhöht oder er fehlt komplett. Das heißt, man geht eigentlich aus, wenn man die Möglichkeit hat, eher einen rechteckigen Raum. Und Studioräume, wisst ihr vielleicht, werden die Wände oftmals sogar angeschrägt. Und zwar einfach, um eine Asymmetrie zu schaffen. Ja? Übrigens, falls mir gerade noch einfällt, noch schlimmer als irgendwie quadratischer Raum ist rund. Aber das gibt es glücklicherweise quasi kaum. Ja. Ist noch schlimmer, das ist dann so ein Brennglaseffekt. Ja. Aber man fängt zunächst mal an, ich gucke mir an, nach Möglichkeit suche ich mir, wenn ich es mir aussuchen kann in der WG oder so, ja, suche ich mir einen Raum aus, der eher rechteckig ist von der Grundfläche. Und man muss auch dazu sagen, grundsätzlich natürlich auch größere Räume sind auch etwas leichter zu handeln, ja, weil die Bassenergie erstmal irgendwo hin kann und nicht gleich reflektiert wird. Aber auch da muss man sagen, ich meine, wer hat zu Hause irgendwie 40 Quadratmeter, die er mal gleich nutzen kann? Ja. Da ist dann eher so, dass die 40 Quadratmeter der Aufnahmeraum werden. Die Regien sind oft, ja, sind wir ehrlich, sind oftmals, wenn man zu Hause ist, zwischen vielleicht 12 bis 20 Quadratmeter so. Ja. Und dann macht man es normalerweise so, dass ich mir zunächst mal überlege, greife ich jetzt auch ein bisschen vor, wenn ich Lautsprecher bei mir habe, dann geht es darum, dass ich Direktschall hören möchte und wenig Raumeindruck. Das heißt, eigentlich logisch, aber es macht auch nicht jeder, ich muss am Lautsprecher relativ nah dran sein. Je näher ich am Lautsprecher bin, desto mehr Direktschall habe ich und desto weniger ist der Raumeinfluss. Das heißt, wenn ich meine Hörposition für den Raum festlege, teile ich zunächst mal den Raum ungefähr in Drittel ein und dann setze ich mich in eines der Drittel, die halt dann quasi zum Beispiel im vorderen Bereich sind. Oder auch im hinteren Bereich, das ist egal. Ich setze mich zum Beispiel eigentlich nach Möglichkeit nie in die Raummitte, weil da wiederum so ein Symmetriepunkt ist, wo eine Raummode halt sich dann ausprägt. Und ich versuche, diesen Raum quasi in einem vorderen Drittel zu nutzen. Und was dann ein zweiter ganz wichtiger Punkt ist, nachdem ich dann festgelegt habe, okay, ich sitze nach Möglichkeit möglichst nah an den Lautsprechern dran, dass ich dann auf jeden Fall darauf achte, dass ich aber ein gleichseitiges Dreieck habe. Das sind diese berühmten 60-Grad-Bilder, die man immer sieht, weil Das ist auch ganz entscheidend, ist, ihr könnt eigentlich ein Stereobild und ein Panorama nur dann präzise abstimmen, wenn ihr in einem gleichseitigen Dreieck sitzt. Alles andere ist Quatsch. Wenn das eine Überbreite ist, also einfach gesprochen, die Lautsprecher sind zu weit auseinander, ich sitze nah dran, dann habe ich keine guten Mitten mehr. Also dann werden alle Phantomschallquellen, die zum Beispiel Stimme, alles, was ich in die Mitte reinpenne, ist dann einfach nicht stabil. Und wenn es zu schmal ist, also einfach gesprochen, Lautsprecher dicht beieinander und man sitzt selber sehr weit weg, dann hat man das Problem, dass man überhaupt keine Breite mehr bekommt, keine Bühne. Also ich ziehe, was weiß ich, Pad-Sounds nach links und habe so das Gefühl, ja, aber passiert eigentlich gar nichts groß. Und man kann das nachher überhaupt nicht übertragen. Es ist schon so, dass natürlich man weiß nie, wie nachher der Endkunde das anhört. Ja? Oder halt einfach der, der die Musik dann bei sich hört. Wenn der einen Laptop vor sich stehen hat, wo Mono rausquäkt, ist es egal. Ja? Aber man hat ja immer so das Ziel, dass es auch auf guten Systemen funktioniert. Und deshalb ganz, ganz wichtig, also neben diesem, ich gehe möglichst nah an den Lautsprecher dran, weil ich möchte mehr Direktschall, weniger Raumschall, bedeutet, ich suche mir auf jeden Fall gleichseitiges Dreieck. Also einfach gesprochen, wirklich, man nimmt sich irgendwie ein Maßband und hält das zunächst mal zwischen die Lautsprecher, misst das. Und dann muss einfach, wenn ihr euch hinsetzt, von eurem linken Ohr zum linken Lautsprecher das Maßband genauso lang sein wie vom rechten zum rechten Lautsprecher. Ja, dann ist das in Ordnung. Ihr könnt es auch an der Nasenspitze anlegen, das ist noch genauer. Ja, und das ist ganz wichtig zu verstehen. Das ist die einzige Möglichkeit, dass man ein richtiges Stereobild hat. Also alles andere ist Quark. Wenn man von Sweet Spot spricht, von Lautsprechern, also zum Beispiel Genelec sagt ja auch, der Sweet Spot ist breit. Das bedeutet, man kann in einem größeren Bereich arbeiten. Das heißt, war immer nur dahingehend, das verfärbt dort nicht. Das heißt, du hast also nicht, wenn du quasi aus der Achse vom Lautsprecher rausgehst, dann einen anderen Klang, was auch passieren kann. Bedeutet aber nicht, dass dann das, die Stereobildbeurteilung, wenn ich zum Beispiel irgendwie einen halben Meter weiter links sitze, dass die dann immer noch richtig ist. Das ist Quatsch. Also das merkt ihr sofort, wenn ihr ein bisschen aus der Mittelposition rausgeht, dann kippt das Stereobild nach links oder nach rechts. Und zwar einfach, weil der Ton dann vom linken Lautsprecher zuerst an eurem Ohr ist. Das heißt, also zusammengefasst nochmal, kein quadratischer oder rechteckiger Raum, kein quadratischer Raum, kein runder Raum, ganz wichtig, gibt's selten, ja, sondern nach Möglichkeit, wie gesagt, wenn es rechteckig ist, dann gucken, dass man in ein Drittel, ins vordere Drittel reingeht, relativ nah vor den Lautsprechern sitzt, die Lautsprecher schon mal auf jeden Fall ein gleichseitiges Dreieck bilden. Das ist der Anfang.
Okay. Ja?
Und dann zu deiner Frage, weil du hast ja ursprünglich gesagt, was kann ich denn jetzt dann mit gegen die Bassproblematik machen, ja, da wird es tatsächlich dann schon ein bisschen schwieriger, weil ihr müsst jetzt überlegen, der Königsweg wäre, dass eigentlich zum Beispiel jetzt der Lautsprecher gibt vorne Bass wieder. Kommen wir gleich auch dazu. Im Bassbereich geben Lautsprecher Bass leider immer kugelförmig wieder. Das heißt, der Bass geht zwingend überall hin. Ich müsste also verhindern, dass der Bass von den Wänden reflektiert wird. Das ist eigentlich fast nicht möglich. Ja. Der richtige Weg wäre zum Beispiel jetzt, dass man anfängt, man stellt jetzt in den Ecken, weil da ist am meisten Energie und da werden auch die Moden quasi am meisten am Leben gehalten, stelle ich Dinge hin, die das absorbieren. Also in dem Fall zum Beispiel jetzt einfach irgendwie so eine Bassfalle, was einfach meistens nichts anderes ist als eine Art Gehäuse, wo drin zum Beispiel Mineralwolle ist. Also Mineralwolle ist bei Bassfallen besser als jetzt irgendwelche Schaumstoffe, weil Schaumstoffe da nicht so effizient sind. Aber Mineralwollgemische, die einfach einen bestimmten Koeffizient haben, da kann man, wie gesagt, bei Herstellern gucken. Man kann sich sowas auch teilweise selber bauen, muss man einfach nur gucken, dass man dann halt auch ein bisschen sich mit der Bearbeitung auskennt, weil zum Beispiel Mineralwolle wollt ihr nicht auf der Haut haben. Ist nicht ganz so schlimm wie Glaswolle.
Ist nicht zu empfehlen.
Aber, es ist nicht so geil. Und auch zum Beispiel die Masken, die wir jetzt alle kennen, ja, die sind zum Beispiel auch super empfehlenswert, das anzuziehen, weil diese Fasern will man also auch nicht einatmen. Aber eigentlich ist es dann wirklich nur relativ viel Mineralwolle in einem großen Volumen. Das bedeutet, der Schall dringt dort ein und wird einfach durch diese Fasern quasi, werden die Molekülbewegungen abgebremst. Also physikalisch richtig gesprochen, Bewegungsenergie wird in Wärme umgewandelt, ja, und es wird einfach weniger, man kann nicht sagen gar nichts, aber es wird weniger Bass reflektiert. Das heißt, ihr schafft es dann schon mal, dass der Bassbereich eben nicht mehr so im Raum anfängt, sich aufzuschaukeln, sondern reduziert wird. Und da ist ganz wichtig eben nochmal, da reichen nicht irgendwie so 10 Zentimeter Panels, sondern da braucht ihr richtig fettes Material. Also nach Möglichkeit wirklich so mindestens einen Meter Tiefe zum Beispiel. Ja. So blöd das klingt, ja, weil es ist so, man sagt, eine Viertelwellenlänge braucht man an Materialtiefe. Und könnt euch vorstellen, wenn, was weiß ich, wenn man zum Beispiel 20 Hertz in den Griff bekommen wollte, das ist so ja ungefähr 17 Meter, dann bräuchtet ihr Viertelwellenlänge so ungefähr 4 Meter irgendwas. Ja. Das ist verdammt viel, ja. Und selbst bei 100 Hertz ist es eigentlich schon über einen Meter. Also da muss man echt gucken, dass man dann sich bewusst macht, wenn ich das effizient machen will, muss da ziemlich viel Material rein.
Also doch 40 Quadratmeter.
Wenn es geht, klar. Ja. Das ist der Grund, warum wir kennen vielleicht viele diese schöne Geschichte, das Ideal der Raum-in-Raum-Konstruktion, ja, wo dann wirklich Studios quasi in einem großen Haus sind, wo man dann wirklich nochmal einen Raum in einen anderen Raum reinbaut, auch um es nach außen zu entkoppeln.
Ja, genau.
Und das ist wirklich so. Das sind dann, manchmal sind es dann 40 Quadratmeter Räume gewesen, wo dann sehr, sehr viel halt einfach weggenommen wird durch absorbierendes Material und nachher arbeitest du vielleicht dann auf 25. Ja. Mhm. Aber wie gesagt, die Chance hat man ja leider so nicht gleich, weil da braucht man dann schon ein bisschen Budget. Aber wie gesagt, wenn man schon mal beachtet, gleichzeitiges Dreieck, vorderes Drittel vom Raum, sich auch mal ausrechnen, was überhaupt problematisch ist in dem Raum und dann tatsächlich halt Bassfallen in die Ecken. Das ist eigentlich schon mal gut.
Und wie wäre das, weil du hast ja gerade gesagt, also man könnte das theoretisch auch selber im Prinzip bauen, ne? Einfach Steinwolle eben in irgendeine Art von Behälter, sag ich mal.
Genau.
Aber der Behälter.
Wichtig auch Rieselschutz nennt man, das kommt da noch drum. Also meistens sehr, sehr dünne Folien zum Beispiel, ja. Mhm. Oder Stoffe kann man auch nehmen, die halt einfach die Fasern zurückhalten müssen. Die müssen aber tatsächlich für bestimmte Frequenzen natürlich noch durchlässig sein, sonst kriegt man den Effekt nicht, ja. Je besser oder je dünner die Folie ist, desto weiter hoch wirkt es dann auch, ja. Ansonsten werden quasi hohe Frequenzen einfach reflektiert. Es muss nicht dramatisch sein. Aber einfach sich bewusst machen, also wenn die Folie quasi so eine Regenplanstärke hat, dann arbeitet es quasi nicht so weit nach oben, wie wenn es eine dünne Folie ist.
Genau, und dasselbe würde ja dann auch nochmal beim Material, aus dem quasi der Behälter ist, der Fall sein, ne? Weil es macht ja auch einen Unterschied, ob ich den jetzt aus Holz mache oder aus Plastik oder aus Papier oder was auch immer.
Das ist vielleicht ganz wichtig, da habe ich mich vielleicht falsch ausgedrückt. Das geht also nicht in dem Sinne um einen Behälter, also zum Beispiel, keine Ahnung, nicht irgendwie, du baust so eine Art irgendwie Holz. Schrank, wo du es dann reinstopfst, sondern man müsste es dann so machen, dass man eigentlich, der Schall muss schon durch können. Also es bringt zum Beispiel nichts, wenn da eine Holzplatte davor ist. Es gibt so Konstruktionen, das sind dann Plattenschwinger, das ist aber wieder ein bisschen was anderes. Das ist eigentlich dann schon etwas komplexer. Also ich meinte zum Beispiel eher, dass man sich so eine Art Holzrahmen baut, der das einfach stabilisiert. Und dann diesen Holzrahmen bezieht, zum Beispiel mit eben einem Akustikstoff oder mit einer Folie und dann diese Mineralwollpakete da reintut.
Wie so ein Bild im Prinzip.
Genau. Also es gibt tatsächlich zum Beispiel auch wirklich Bauanleitungen, da holt man sich irgendwie Schleichwerbung, Gefahr ist hier nicht irgendwas von Ikea, aber wirklich so Standarddinger, so Regaldinger, wo man dann einfach Böden hat und eben es ist einfach alles offen und dann legen die einfach auf die Regalböden diese Mineralwolle oder Steinwolle und dann wird es noch verpackt und das war's. Aber quasi nicht, also nicht eine Kiste, was reinstopfen, Kiste zu, dann kommt der Schall leider nicht so wirklich durchs Holz durch. Also Tiefbass schon, aber das ist dann von der Wirkung nicht ganz so gut.
Okay. Ja.
Und nur damit ich es erwähnt habe, das muss ich dann nachher nicht mehr drauf eingehen. Wie gesagt, es gibt Plattenschwinger, die kann man stimmen. Also wenn ihr wisst, zum Beispiel ihr habt 50 Hertz ein großes Problem, dann gibt es einfach Konstruktionen, Helmholtz-Resonator, wenn das jemand genau wissen will. Ja. Mhm. Das sind quasi Kombinationen aus dann wirklich schwingenden Elementen oder teilweise auch solchen Lochkonstruktionen, wo dann Schall eindringen kann und dann gedämmt wird, oder abgedämpft wird. Und zwar wirklich dann genau getuned nennt man das, also wirklich abgestimmt auf eine bestimmte Frequenz. Das ist tatsächlich auch, kann man nach Bauanleitungen gucken, muss man aber immer dran denken, ist dann wirklich für eine Frequenz. Also das ist dann wirklich relativ speziell, keine Ahnung, ich habe bei 50 Hertz ein Problem, dann stimme ich das auf 50 und dann reduziert es das. Und vor allem darf man da auch keine Wunder erwarten, also wenn man dann nachher über Einmessung reden, so eine Bassmode macht ratzfatz mal 10, 15 dB zu viel. Also du hast dann wirklich 15 dB mehr Bass, als eigentlich dahin gehört. Und wenn man dann so einen Resonator hat, das dauert ziemlich lange, bis da mal 3, 4, 5 dB wechseln. Also da darf man keine Wunder erwarten.
Ja, genau. Das ist ja dann eben auch im Endeffekt das Problem, ne? Weil dadurch, dass ich dann irgendwie die Erhöhung oder eben vielleicht sogar eine Absenkung in gewissen Frequenzbereichen habe, kann ich eben meinen Mix auch nicht mehr beurteilen.
Exakt. Also ich wollte gerade sagen, das ist eigentlich natürlich der Grund, warum wir überhaupt den ganzen Aufwand betreiben. Einfach gesprochen, ihr sitzt dann da und habt, also jetzt mal den Fall gesetzt, ihr sitzt in so einem Maximum und habt halt die ganze Zeit, ballert euch irgendwie, keine Ahnung, 70, 80 Hertz um die Ohren mit plus 10 dB. Dann würdet ihr im Zweifelsfall halt diese Frequenzen, also entweder ihr findet es mega geil und wundert euch dann, dass es halt beim Kumpel oder irgendwo anders nicht mehr so cool ist, weil der hat da nicht die Mode. Aber es könnte auch passieren, dass ihr sagt, oh, das ist mir zu viel, das muss ich reduzieren. Das heißt, ihr dreht das einfach alles raus und dann baut ihr einen Mix, der eben dann, wie gesagt, woanders viel zu dünn klingt. Das liegt einfach nur daran, dass an eurer Abhörposition ein Problem gab. Und der andere Fall, den du angesprochen hast, das ist auch ganz wichtig, kann ich vielleicht vorziehen. Auslöschungen hast du gesagt. Es gibt ja Bereiche, wo quasi wenig oder gar nichts ist. Und da einfach mal ein einfaches Beispiel. Wir haben schon gesagt, dass Lautsprecher Bass kugelförmig abstrahlen. Wenn ich jetzt einen Lautsprecher nicht in die Wand einbaue, wie man es ja im Studio eigentlich im Idealfall machen soll, oder wandnah aufstelle, ist es so, Fall, der Lautsprecher steht zum Beispiel 1 Meter von der Rückwand weg. Dann habe ich einmal Schallausbreitung zu mir direkt. Und dann geht es beim Bassbereich nach hinten auch weg. Das heißt, es kommt dann mit 1 Meter Laufzeitdifferenz direkt wieder zurück. Ja, das heißt, ich habe eigentlich 2 Wellen, die sich überlagern. Einmal die vom direkt von der Membran und einmal eben reflektiert mit eben 1 Meter mehr. Und das löscht sich dann aus. Ja, das heißt, du kannst dann für jeden Frequenzbereich, also man kann zum Beispiel sagen, 1 Meter ist ungefähr eine Auslöschung bei 90 Hertz.
Okay.
Das ist zum Beispiel dann, was man dann versteht, warum viele HiFi-Leute ein Problem haben, weil die kriegen immer beigebracht, stell die Lautsprecher nicht an die Wand, weil dann werden die zu bassig. Stimmt auch, kommen wir auch gleich noch zu. Aber wenn ihr das dann zum Beispiel 1 Meter von der Rückwand und 1 Meter von der Seitenwand, das ist so eine typische Sache, die man ganz oft sieht, bedeutet das eben zweimal eigentlich 90 Hertz rausgezogen werden. Und wirklich rein akustisch, also kein Filter, nichts, sondern ihr habt dann einfach diese Auslöschung. Und das Problem ist, was viele auch nicht wissen, selbst wenn man dann eingemessen hat, wenn ich jetzt in diesem Frequenzbereich mehr reindrehe, also ich könnte jetzt sagen, dann baue ich mir halt ein EQ und schiebe da jetzt lustig 90 Hertz rein, das bringt nichts, weil du bekommst zwar mehr vom Direktschall dann, aber gleichzeitig ist das gleiche mehr auch wieder reflektiert über die Rückwand.
Ja, hebt sich,
das
heißt, ja,
du erreichst gar nichts. Genau, du ballerst dir nur die Endstufe vom Lautsprecher irgendwie in den Grenzbereich, ja, und es passiert nichts. Also das ist ganz wichtig, also will ich auch nachher nochmal betonen, wenn man einmisst, immer nur rausziehen, nie was reindrehen. Weil dieses Reindrehen bringt nichts. Wenn eine Auslöschung da ist, basiert die auf Reflexion. Das kann, blöderweise ist es dann auch wieder komplizierter, wie immer im Leben. Es ist nicht nur die Rückwand, sondern es kann die Seitenwand sein, der Boden, die Decke. Ja, das ist also komplex. Ja. Aber sobald da ein Einbruch ist, dann hat es immer was damit zu tun. Und wenn ich da dann was reindrehe, funktioniert es nicht. Also das ist auf jeden Fall nicht der Weg. Sondern wenn ich einmesse, zieht man immer nur raus. Auch wenn das, wie gesagt, viele Hersteller noch nicht ganz verstanden haben.
Genau, und damit wären wir nämlich tatsächlich ja schon bei der nächsten Frage.
Ja.
Und zwar, es gibt ja diverse Einmesssysteme, sage ich mal. Ganz bekannt ist ja zum Beispiel hier Reference von Sonarworks, das für Kopfhörer sogar auch funktioniert, für Kopfhörer und normale Lautsprecher. Wie viel Sinn machen denn solche Systeme, wenn ich jetzt einen unbehandelten Raum habe und da mein Studio reinbauen will und mir denke, okay, das ist das Erste, was ich mache, um mal abzuchecken, was hier überhaupt abgeht und Sache ist. Macht es überhaupt Sinn oder wie geht man denn da am besten vor?
Das macht, also kann man gleich mal sagen, das macht absolut Sinn. Jegliche Einmessung macht immer Sinn. Jetzt muss ich nur leider ein bisschen ausholen, aber das werde jetzt, glaube ich, nicht bereuen, weil das lohnt sich. Wir haben jetzt vorhin darüber gesprochen, dass wir zunächst mal, eigentlich, so bleibe ich auch dabei, das erste Ziel ist, wenn ihr ein bisschen Budget habt, dann guckt, ob ein paar Bassfallen euch besorgt, ja, und macht auch so Sachen, diese von mir vorhin angesprochenen, es gibt ja dann auch wirklich so einfache Absorber, die vielleicht so 10 cm Tiefe haben, die sind überhaupt nicht zu verdammen, sondern im Gegenteil, die kann man auch wunderbar nutzen, zum Beispiel in den Seitenwänden, um einfach frühe Reflexionen zu vermeiden. Also einfach, kennt vielleicht jeder, man geht in den Raum rein und klatscht mal und dann gibt es in manchen Räumen wirklich so ein Drrrr, also ein Flatter-Echo, ja, was einfach quasi zwischen den beiden Wänden, die parallel sind, hin und her sich bewegt. Sowas ist auch sehr störend beim Arbeiten und da kann ich, sobald ich da im Prinzip vielleicht 4, 5 dieser Panels mir aufgehängt habe, ist sogar relativ egal, wo die hängen, werdet ihr merken, in dem Raum klingt es sofort ein bisschen trockener, ein bisschen präziser und diese Flatter-Echos sind zum Beispiel weg. Das heißt, mit, sagen wir mal, würde ich behaupten, ja, da braucht man wirklich nicht viel Budget, Bassfallen und dann eben vielleicht, also Minimum 10 cm dicke Mineralwolle- oder Schaumstoffabsorber. Das ist die Grundlage, weil, das genau, schicke ich vorweg, mit der Einmessung kümmern wir uns, genau, sorry, du wolltest was sagen?
Ich wollte nur gerade sagen, noch apropos Grundlage, vielleicht sollen wir mal noch ganz kurz erwähnen, wo der Unterschied zwischen Absorber und Diffuser ist.
Können wir gerne, genau, das ist manchmal auch eine Verwirrung, ja. Um das noch kurz zu Ende zu bringen, also wie gesagt, da geht es dann tatsächlich drum, bei der Einmessung müsst ihr euch im Klaren sein, ihr erreicht nur was quasi im Bereich dieser modalen Geschichten, also da, wo quasi einfach durch stehende Wellen was passiert. Aber die Zeitebene, also wie lang was nachklingt, wird durch die Einmessung nicht verbessert. Also sagen wir mal, wenn ich in einem halligen Raum bin, Badezimmer oder so, dann, auch wenn ich eingemessen habe mit dem geilsten System, bleibt es danach ein Badezimmer. Das heißt, es klingt immer noch irgendwie komisch, verfärbt, weil überall frühe Reflexionen einem um die Ohren fliegen. Ja. Das heißt, ganz wichtig, Einmessung frequenzmäßig sehr sinnvoll, aber wenn es um die Zeitebene geht und Nachhall, dann muss man was raumakustisch machen. Und jetzt der Unterschied zwischen Absorber, also erstmal nochmal, um zu unterscheiden, ich habe immer jetzt von Bassfallen gesprochen, jetzt kam der Begriff Absorber. Eigentlich ist natürlich eine Bassfalle auch ein Absorber, aber einfach nur für den Bassbereich optimiert, eben dann mit noch größerer Materialtiefe.
Genau.
Ja. Das können ähnliche Materialien zum Beispiel sein, die man für die, dann den Mittel- und auch Hochtonbereich nimmt. Nur sagt man zum Beispiel dann da, das gibt es dann eben auch von verschiedenen Herstellern, die sind dann meistens einfach mit Stoffen bespannt, die halt auch zum Beispiel wirklich mittlere Frequenzen auf jeden Fall durchlassen. Und einfach, weil die dann nicht so tief sind, diese Sachen, arbeitet es meistens nur so ungefähr bis, also wenn es ein guter Absorber ist, so mit 10 cm, kommen die vielleicht so bis 400 Hertz runter, aber halt nicht tiefer. Das heißt, die absorbieren diesen mittleren Bereich. Was aber, wie gesagt, gut ist, weil, wie gesagt, zweiter natürlicher Feind nach den bösen Moden sind eben diese frühen Erstreflexionen, die quasi sehr, sehr schnell nach dem Ereignis von der Wand wieder zurückfallen. Das kann man auch leicht ausprobieren. Jeder weiß, wenn man neben einem Fenster sitzt und das Stereobild kann dann ganz schnell in Richtung von diesem Fenster kippen, weil vom Fenster frühe Erstreflexionen kommen und von der anderen Seite ist vielleicht, was weiß ich, ein Bücherregal, da kommt nichts. Ja. Und Bücherregal ist zum Beispiel ein typisches Beispiel. Bücherregal ist der Diffusor des armen Mannes. Ja. Also ein Diffusor hat die Funktion, dass er quasi keine glatte Oberfläche hat, sondern durch die Oberflächengestaltung dazu führt, dass quasi die Reflexion vom Schall eben nicht Einfallswinkel, Ausfallswinkel einfach weitergegeben wird, sondern gestreut wird. Deshalb Diffusor. Mhm. Und es kommt ursprünglich daher, wenn man eine Regie zum Beispiel komplett tot macht, also wirklich alles mit absorbierendem Material voll macht, klingt es da drin sehr stumpf. Und man hat zum Beispiel früher Diffusoren oft eingesetzt in der Regie, dann wirklich auch vorne am Pult, weil da wird sich unterhalten. Also da redet der Musiker mit dem Toningenieur etc. Ja. Und das soll natürlich noch angenehm klingen. Das soll nicht klingen, als hätte man irgendwie die ganze Zeit so ein dumpf machendes Etwas vor dem Mund. Und ein Diffusor ist quasi eigentlich schon eine Art Klangdesigner, weil er sorgt dafür, dass Reflexionen noch stattfinden. Das heißt, es bleibt lebendig vom Sound. Aber er unterbindet eben quasi gerichtete Erstreflexionen, die stören und verfärben. Also man kann es einmal so sehen, als ob man Raum quasi künstlich größer macht. Weil ein großer Raum hat ja den Vorteil, dass es ein Nachhallfeld gibt, was sehr diffus ist. Weil eben es einfach sehr, sehr gut sich verbreitert. Das heißt, ein Diffusor sorgt dafür, dass ein Raum quasi virtuell ein bisschen größer wird. Und man kann es aber genauso sehen, dass man einfach beispielsweise die Lebendigkeit von einem Raum positiv nutzen kann. Zum Beispiel, also machen Diffusoren auch Sinn für Schlagzeugaufnahmen. Das ist zum Beispiel klasse, wenn man so schöne Diffusoren in einer Schlagzeugkabine baut, ist es für ein Akustikset toll, weil also Becken und Overheads und grundsätzlich Schlaginstrumente mit Transienten profitieren davon einfach klanglich, dass was passiert. Also Absorber nimmt Energie komplett raus, Bassfalle nimmt Energie komplett raus im Idealfall im Bassbereich und Diffusor streut Reflexionen und sorgt für Lebendigkeit und dass du quasi trotz allem das Gefühl hast, ja, da ist noch einfach ein Raum, der da ist, aber eben quasi nicht verfärbend und störend, sondern positiv. Mhm. Aber das Ziel für einen selbst sollte immer sein, erstmal möglichst viel absorbierendes Material. Diffusoren sehen ganz toll aus und man denkt immer, fett, habe ich Studio und so, sieht danach aus, wenn man da so eine Skyline hängen hat. Aber erstmal ist Absorber wichtig, dann kommt Diffusor.
Okay, ja. Okay. Ja, interessant eben, weil genau, ich glaube, um die zwei Begriffe herrscht, was das Thema betrifft, die meiste.
Ja, es ist auch ein bisschen gemein, weil es gibt tatsächlich auch viele Sachen, die kombinieren das. Das heißt, du hast praktisch ein Trägermaterial, was absorbiert und dann kommt obendrauf dann so eine eine Skyline-mäßige Oberfläche. Das ist einfach eine Kombination dann aus Diffusor und Absorber. Und wie gesagt, das sieht halt immer toll aus. Deshalb sind die Leute, das sieht viel schöner aus als so ein langweiliger Absorber. Aber erstens sind Diffusoren oft teurer und wie gesagt, ihr braucht sie auch zunächst mal nicht. Also das Ziel ist erstmal den Raum. Ihr müsst ja zum Beispiel dann auch mit den Absorbern, budgetmäßig geht es meistens ähnlich, ja auch nicht eure ganze Wand zu batschen, sondern da kann ja ruhig noch ein, zwei, drei Bereiche frei bleiben. Und die sind dann ja auch schon wieder reflektierend. Also das ist gar nicht so leicht, dass der Raum irgendwie überdämpft wird. Und weil wir es von aber eigentlich ja von der Einmessung hatten, ist es so, ihr müsst euch das so vorstellen, wenn man, ich glaube, jeder kennt ja Digitalkameras und jeder weiß, was ein Weißabgleich bedeutet. Das heißt, wenn ich ein Foto mache und die Kamera ist der Meinung, beispielsweise, es war zum Beispiel bei Glühlampenlicht und ich bin aber draußen gewesen, dann stimmen die Farben nicht. Und zwar einfach, weil die Kamera der Meinung ist, ja, weiß ist doch jetzt die und die Farbtemperatur. Das stimmt aber nicht mit der Realität überein. Das heißt, so ein Bild kriegt dann auf einmal zum Beispiel einen Blaustich oder einen Orangestich. Und wenn man zum Beispiel Fotograf ist und Bilder an jemanden abliefert, dann ist auch da das Ziel, wie bei uns eigentlich auch, das soll möglichst überall gleich aussehen, das Bild. Oder wenn ich es ausbelichte, soll es halt auch möglichst so aussehen wie bei mir auf dem Bildschirm. Deshalb gibt es quasi dann kalibrierte Bildschirme. Und genau das Gleiche macht eine Einmessung von einem Lautsprecher, weil was man einmal begriffen haben muss, auch ganz wichtig jetzt, Lautsprecher haben ja immer Datenblätter. Und bei einem Studio-Lautsprecher denkt man natürlich, naja, das ist dafür gemacht, Studio, das heißt, der soll linear sein. Weil unser Ziel ist ja immer, dass wir linear arbeiten. Das heißt, das, was aus unserer Quelle rauskommt, was wir hören, soll linear bleiben und praktisch auch von uns genauso bewertet werden. Es gibt also keine Überhöhung irgendwo. Es wäre Quatsch, wenn ein Lautsprecher sagt, ich überhöhe zum Beispiel 100 Hertz immer um 10 dB, weil ich es cool finde. Ja, mit dem Lautsprecher könnte ich nichts anfangen, weil ich weiß ja da nicht, wie es woanders klingt.
Genau, dann ist der total nicht verfälscht.
Ja, das heißt, ein Studio-Lautsprecher ist eigentlich immer so designt, dass der linear ist. Das heißt, wenn ihr euch diese Frequenzgangkurven anguckt, dann geht es quasi vom Bassbereich bis oben, im Idealfall wie eine Linie. So weit, so gut. Wenn euch aber auffällt, ist es so, dass ganz viele Lautsprecher das haben und trotzdem sitzt ihr dann zu Hause und denkt so, ja, aber scheiße, wieso ist es bei mir jetzt nicht so? Ja, das ist doch im Datenblatt so drin. Diese Daten... Blattgeschichten kommen aus einer idealisierten Umgebung, nämlich keine Reflexionen. Das heißt, dieser Lautsprecher im Freifeld nennt man das, also quasi keinerlei reflektierende Oberflächen oder im schalltoten Raum, das sind eben auch Räume, wo dann wirklich quasi nichts mehr reflektiert wird. Da ist dieser Lautsprecher linear und zwar wirklich nur da. Das heißt, es zeigt eigentlich nur, dass der liebe Studio-Lautsprecherhersteller es geschafft hat. Okay, das ist so konstruiert. Meine Treiber sind so abgestimmt, dass, wenn da was reingeht, dass das quasi linear rauskommt. Aber sobald ihr diesen Lautsprecher in irgendeine reale Umgebung, sprich einen Raum bewegt, geht diese Reflexionsgeschichte los. Und dann ändert sich das. Und zwar wirklich massiv. Also da müsst ihr euch dann mal Kurven angucken. Wenn da vorher, wie gesagt, das linear war, dann sind da auf einmal eben Beulen drin von 10, 15 dB. Und die passieren nur bei euch im Raum. Und was halt das Gemeine ist, die passieren auch im Raum noch davon abhängig, wo ihr den Lautsprecher hinstellt. Also wenn ein Lautsprecher dann in die Ecke geschoben wird, das weiß vielleicht jeder von seiner Bluetooth-Box, wenn man mit der Bluetooth-Box Party machen will, dann stellt man die am besten irgendwie an die Wand oder noch besser in die Ecke, weil dann hat die mehr Bass. Wenn ich die Bluetooth-Box mitten in, was weiß ich, ins Zimmer stelle, dann ist das auf einmal sehr dünn. Das heißt, ihr merkt sofort, weil eben Bässe kugelförmig abgestrahlt werden, wenn ich dann nahe an eine reflektierende Oberfläche komme, dann wird natürlich der Bass angehoben. Kann man, wie gesagt, leicht mal ausprobieren. Lautsprecher nehmen, durch die Gegend schieben. Und das ist immer der gleiche Lautsprecher mit immer der gleichen Technik und den gleichen Treibern. Ja? Und trotzdem klingt der total unterschiedlich. Und es liegt nur an der Aufstellung und eben an dieser Raumakustik. Und um das jetzt in den Griff zu bekommen, gibt es eigentlich ja nur einen Weg. Der Lautsprecher muss sich irgendwie anpassen. Der Lautsprecher muss in der Lage sein, das zu kompensieren, was bei euch genau passiert. Einfache Studio-Lautsprecher haben dafür auf der Rückseite meistens kleine Schalter oder auch einfache Regler, also im einfachsten Fall wirklich nur Bass und Höhenhalter. Und dann sorgt man zum Beispiel dafür, dass wenn der Lautsprecher nah an der Wand steht, dann muss ich die Bässe ein bisschen reduzieren. Das macht man mit Art Shelving-Filter. Also Shelving sind so weiche, Kuhschwanz heißt es auf Deutsch so schön. Ein weicher Filter, der einfach dafür sorgt, wenn ich an der Wand nah dran bin, wird ja der Bassbereich angehoben und das wird vom Lautsprecher ausgeglichen, indem ich etwas weniger Bass wiedergebe. Dann stimmt es wieder. Dipschalter heißen einfach oft, dann sieht man, was weiß ich, bei uns ist dann einfach Bassbereich, zum Beispiel kann man dann 2, 4 oder 6 dB rausnehmen. Ja. Einfach im Grund, um das auch zu kompensieren. Was ich ja vorhin schon gesagt habe, ist es aber trotzdem sinnvoll, einen Studio-Lautsprecher an die Wand zu stellen, weil ansonsten ja wieder dieser Mist passiert mit der Rückwandreflexion. Dann kriege ich die Auslöschungen. Also die Option, den an die Wand zu stellen oder auch irgendwie an eine Wandhalterung oder auf ein Stativ, ist eigentlich immer der beste Weg, wirklich nah an die Wand und dann eben entweder über die Regler oder über die Einmessung das Kompensieren. Was auch ganz wichtig ist, wir reden bisher immer nur von Wänden, ein Tisch ist leider auch eine Oberfläche, die reflektiert. Das heißt, viele von euch haben ja die Lautsprecher einfach auf dem Tisch stehen. Und Tisch sorgt zum Beispiel dafür, dass man ungefähr so im Bereich 130 bis 170, 180 Hertz zu viel hat. Ist auch nicht schön, weil das ein Bereich ist, wo halt Stimmen dann ganz schnell so bedeckt klingen. Also die klingen dann nicht mehr transparent, sondern es klingt alles so ein bisschen bedeckt und das ist einfach nur euer Tisch. Wenn ihr dann aber zum Beispiel da das auch immer raus-EQt, dann ist auf einmal die Stimme halt irgendwie zu dünn. Ja, das heißt, auch so ein Tisch, also zum Beispiel gibt es auch dann bei Herstellern, gibt es dann manchmal Schalter, die nennen sich Tabletop zum Beispiel, ja, oder Desktop oder sowas. Was dann einfach bedeutet, dass der Filter so geschaltet ist, dass der bei zum Beispiel, also bei Genelec ist es 160 Hertz, dann einfach was rauszieht. Und das hört man sofort. Und wenn man an seinen Lautsprechern solche Schalter findet, ist immer das Schöne, es gibt dann nur zwei Zustände, an oder aus. Also man kann auch nichts verkehrt machen. Und ansonsten bei den Reglern könnt ihr euch ja auch genau merken, wie ihr das gestellt hattet. Und witzigerweise, also Genelec hat ja heutzutage jetzt Lautsprecher, die eben einmessbar sind. Das heißt, die haben intern DSP-Filter, wo du ganz genau auf die Frequenz dann abstimmen kannst. Mhm. Die Idee dazu kam tatsächlich daher, dass Genelec eben auch früher schon diese Schalter hatte und dann Studios besucht hat und immer halt gefragt, ja, wie seid ihr denn so zufrieden? Und dann kam ab und zu von den Studios, ja, das ist alles wunderbar und so. Wir haben ab und zu mal im Bassbereich ein bisschen Probleme. Und dann haben die Leute sich dann die Lautsprecher angeguckt und die waren einfach immer komplett flat. Also die waren einfach überhaupt da, kein Schalter war benutzt, keiner. Also egal, wo es stand. Und dann kam selbst von Toningenieuren kam die Aussage, naja, aber das kommt ja von euch aus dem Werk und das sind ja sehr gute Studiomonitore, der Frequenzgang ist super, da muss ich ja nichts schalten. Und das ist natürlich der große Fehler, ja, man muss schalten. Ja. Und dann kam Genelec tatsächlich die Idee, okay, wir müssen es irgendwie schaffen, so blöd es klingt, die Leute dazu zu zwingen, dass sie das eigentlich machen. Ja. Und der erste Schritt ist dann eigentlich immer, das ist jetzt auch was für euch noch relativ einfach umzusetzen ist, es gibt eine super Software seit Jahren, die Freeware ist, die nennt sich Room EQ Wizard. Also okay. REW, Room EQ Wizard. Und dieses Ding ist praktisch perfekt dazu da, komplett eure Akustik zu analysieren. Ihr braucht dafür nur ein Interface, beliebiges und ein Messmikrofon. Wobei ich jetzt auch gleich wieder sage, es gibt inzwischen auch sehr günstige Messmikrofone, so 70, 80 Euro. Mhm. Die meistens ein bisschen lustig aussehen, wie so ein großer Filzstift, den man manchmal sogar aufrecht dann stellt. Ja, das sind einfach meistens Kugeln, das ist der Unterschied. Das sind auch gar keine besonders guten Mikrofone, die sind nur relativ linear und eben Kugelcharakteristik. Ihr könnt aber tatsächlich zur Not, wenn ihr nichts anderes habt, auch erstmal Nierenmikrofon nehmen. Ja, also egal, was da bei euch rumfliegt, da kriegt man auf jeden Fall einen Eindruck. Und dann ist es so, diese Software generiert ein Testsignal. Meistens ist es ein Sweep. Also ein Sweep, kennt ihr vielleicht, ist einfach dieses berühmte, was quasi tief im Bass anfängt und dann einfach hochgeht. Das heißt, man gibt einmal ab von den tiefsten Bässen bis zu den höchsten Höhen. Und das wird dann an der Position von eurem Mikrofon, was ihr an die Position stellt, wo ihr hört, wieder aufgenommen. Und die Software weiß ja, wie dieser Sweep im Idealfall aussieht, nämlich halt ohne Raumreflexion, und kann dann quasi abgleichen mit dem, was am Mikrofon ankommt. Und das ist der Raumeinfluss. Das heißt, am Mikrofon kommt dann zum Beispiel an, irgendwie, oh, da sind bei 50 Hertz ja hier auf einmal 7 dB mehr. Das heißt, das macht der Raum oder die Aufstellung. Und dann ist es zunächst mal so, das ist schon mal viel gewonnen, weil dann wisst ihr, was passiert. Dann wisst ihr zum Beispiel auch schon mal, oh, okay, jetzt verstehe ich, warum das und das bei mir nicht funktioniert. Und was man dann da rauslesen kann, ist, dass man sich dann überlegt, zum Beispiel, jetzt kommen die ganzen von dir genannten Tools zum Tragen. Ja. Die einfachste Möglichkeit wäre jetzt, in meiner DAW einfach einen Filter zu setzen, den ich einfach in die praktisch Master-Sektion baue. Sagen wir mal, ich habe jetzt bei Room EQ Wizard gesehen, okay, zack, hier 60 Hertz, habe ich 7 dB zu viel. Und dann sehe ich auch ungefähr, wie breit es ist mit einer Güte. Ja. Dann baue ich mir jetzt einen Filter in meinem Master-Kanalzug, wo ich auch die 60 Hertz nehme und die quasi einfach invertiert, also umgekehrt rausziehe. Und schon ist der Effekt ausgeglichen. Ja. Und das einzige Problem bei diesem Vorgehen ist, ihr müsst dran denken, dass ihr das beim Bouncen wieder rausnehmt. Ja, weil ansonsten, logisch, das ist dann nur für euren Raum zum Hören optimiert. Ihr müsst beim Bouncen wieder rausnehmen. Ja. Und diese anderen Plugin-Lösungen, die es so gibt, also was weiß ich, Reference und Sonarworks, machen eigentlich was sehr Vergleichbares. Ja. Das heißt, sie machen eine Messung und aus dieser Messung entsteht dann quasi automatisch gleich ein EQ. Das ist eigentlich nichts anderes.
Genau, die EQ-Kurven kann man sogar einsehen. Also ich habe das auch mal ausprobiert, eben für Kopfhörerprofile und so. Und da zeigt es einem genau an, wo wieder was reingefahren wird oder rausgefahren oder wie auch immer. Also exakt. Wie du gesagt hast, im Prinzip einfach ein Filter, der das ausgleicht.
Genau, du siehst es eigentlich sehr genau. Und man kann diesen Filter, also deshalb sind das also alles Lösungen, das merkt man auch, das ist immer die gleiche Technik, weil die Physik ist für alle gleich. Also es ist völlig egal, welcher Hersteller sich da drauf schreibt. Wir machen mit GLM, so heißt es bei uns, Genelec Loudspeaker Manager, machen wir auch genau das Gleiche. Wir haben einfach eine Software, Mikrofon an der Hörposition, es kommt ein Sweep von jedem Lautsprecher, das wird bei uns halt automatisch getriggert, das heißt, du hast da Netzwerkkabel drin stecken und schickst es quasi nur raus, wird aufgenommen, die Software sieht, das ist Status Quo, rechnet dann Filter und der Unterschied dann ist halt, dass bei Genelec das dann so ist, dass die Filter einfach im Lautsprecher direkt dann reingespeichert werden. Das heißt, der Lautsprecher ist dann nachher quasi latenzfrei, einfach genauso einkalibriert, dass man ihn an der Position mit der Hörposition nutzen kann. Und man hat eben dann eben keine zusätzlichen Latenzen durch ein Plugin. Man hat eben jetzt nicht die Gefahr, dass man nachts um vier vergisst, das in Bypass zu schalten, ja, was 100 pro jedem Mal passiert. Ja. Aber ansonsten kann man, wie gesagt, schon, wenn man einfach mal Room EQ Wizard sich anguckt, sehr wichtige Rückschlüsse ziehen und kann das natürlich kompensieren. Ja. Es gibt auch Leute, zum Beispiel dauerhaft irgendwie in ihrem System EQ über Mac zum Beispiel, kannst du ja auch ein EQ setzen. Ich habe einen Kollegen, der hat seinen ganzen, die Tischentzerrung nennt er das, ja. Der hat halt einfach durch den Tisch auch eine Anhebung. Das hat er einfach dauerhaft im System rausgezogen. Ja. Das kann man auch machen. Ja. Und einfach halt nur immer sich bewusst machen, an welcher Stelle passiert's, und ein bisschen kritisch hinterfragen, was die Software manchmal vorschlägt. Die macht dann ja meistens so eine automatische Kalibrierung, wo dann bestimmte Sachen entstehen. Mhm. Und was ihr zum Beispiel euch jetzt schon mal gemerkt habt, hoffentlich, ist, wenn da irgendwo was reingedreht wird, macht ihr das einfach gleich mal rückgängig. Also wenn, was weiß ich, SonarWorks der Meinung ist, es müsste bei 90 Hertz was reindrehen, weil die Messung hat da ein Loch, dann wisst ihr jetzt, das könnte daran liegen, dass mein Lautsprecher einen Meter von irgendwas weg ist. Meistens ist die Rückwand. Ja, und dann hilft es halt nichts, wenn SonarWorks da 90 Hertz reindreht, sondern ich muss den Lautsprecher anders stellen. Also alles, wo Einbrüche sind, probiert erstmal aus, stellt ihn woanders hin und messt nochmal. Das könnt ihr ganz leicht dann feststellen. Wenn da irgendwas so im Bereich 100 Hertz ein schmaler Einbruch ist, dann ist es meistens der Fußboden. Da müsst ihr in gewisser Weise mit leben, weil den kriegt man so schlecht weg. Ja, da hilft auch der Teppich natürlich nichts. Teppich ist immer nett, damit es nicht ganz so irgendwie hallig klingt im Raum. Aber Teppich ist für Basswellen natürlich auch völlig egal. Also in wirklich schalltoten Räumen gibt es sogenannte Gitterböden. Das ist wirklich ein gespanntes Drahtgitter, wo quasi Schall durchgehen kann. Aber Decke und Boden sind zwei Sachen. Also Decke kann ich auch einen Absorber hinhängen, logisch. Aber Fußboden muss ich echt mit leben. Und dann, wenn sowas dann passiert, dann sage ich, das akzeptiere ich ja. Dann kann man noch ein bisschen mit der Höhe spielen, dass man Lautsprecher mal ein bisschen höher stellt, oder ein bisschen tiefer und guckt, ob sich's verschiebt. Wenn das aber, das ist meistens sehr schmalbandig. Also es fällt dann manchmal stark ab, ist aber halt tatsächlich sehr schmal, kann ich wunderbar mit leben. Also solange ich nicht Sinustöne durchsweepe, ja, oder halt dann bei elektronischer Musik einen Basslauf habe, der immer genau da hingeht, wird man das nicht merken, ja. Aber wie gesagt, eine Room-EQ-Wizard-Messung zu machen, ist immer eine super Basis zu sehen, was passiert bei mir im Raum. Und Room-EQ kann also noch deutlich mehr. Man kann dann eben auch ein sogenanntes Waterfall, nennt sich das, also Wasserfalldiagramm, sich angucken. Okay. Und es zeigt dann neben den Überhöhungen noch, wie lange diese Sachen nachklingen. Denn es ist quasi der Einfluss von Moden ist nicht nur, dass die Frequenz quasi geboostet wird, also dass da eine Anhebung im Bass ist, sondern es klingt blöderweise auch noch länger nach. Und dieses berühmte was eigentlich eine kurze Kick sein sollte, liegt dann daran, dass diese Welle eben nachschwingt. Und das sieht man dann schön, diese Wasserfalldiagramme haben Spitzen wie so ein Gebirge und dann fällt es ab. Und dann sieht man schön, wie lange das quasi ausläuft. Ja. Und quasi je länger dieses Gebirge wird, desto länger klingt es nach. Ja. Und in guter Studioraum sieht man dann schön, dass der bis in Bassbereich relativ schnell alles abklingt. Und bei eurem unbehandelten Raum ist es dann meistens so, vielleicht ist es dann so 500, 600 Hertz, alles cool. Und dann auf einmal kommen so Bassfrequenzen, die klingen dann da fast 2 Sekunden nach. Ja. Und das kann man also alles machen mit dieser Software. Es gibt da auch super Tutorials. Also dann muss man nicht mir zuhören, sondern einfach EQ Wizard bei YouTube eingeben. Da gibt's also Wizard Lukas hat da einiges gemacht von GEK. Und es gibt insgesamt da super gute Tutorials. Meiner Meinung nach kann man das nach einer halben Stunde, hat man ein bisschen was verstanden und kann das bedienen. Und das ist oft der Schlüssel, dass man zum ersten Mal überhaupt weiß, warum habe ich denn überhaupt Probleme? Ja? Und dann eben ganz bewusst auch euch trauen, wie ich gesagt habe, auch einfach mal Positionen probieren. Also wirklich vielleicht auch mal, es stimmt nämlich auch nicht immer, man sagt normal zum Beispiel, besser ist es, wenn der Raum eben rechteckig ist, dass man so drin sitzt, dass quasi die Länge des Raums hinter einem ist und dass man sich nicht quasi quer reinsetzt. Auch das ist manchmal so, ja. Das kann man dann einfach mal ausprobieren. Man stellt den Lautsprecher um, macht eine Messung. Reicht auch zunächst mal mit einem Lautsprecher übrigens, ja. Das wird auch bei der Einmessung eigentlich immer links, rechts separat gemessen. Und dann einfach gucken, was passiert denn da, ja. Das ist einfach wirklich eine super, super Option. Also, wie gesagt, Einmessung ist mit relativ wenig Aufwand, nachdem ihr ja eigentlich alle, wenn ihr ein bisschen produziert und auch Beats baut, ein Interface habt und auch eigentlich sicherlich alle irgendwo ein Mikrofon finden. Nehmt das, stellt das hin und guckt euch mal an, was da los ist und dann kann es losgehen. Dann hängt es tatsächlich völlig davon ab, auch was ihr einfach ein Budget habt. Ja.
Und das Mikro, das stellst du dann an die Position, also das Messmikrofon, an der du dann auch später mal sitzen würdest, ne, damit du
ganz genau
der Position rausfindest, wie sich's anhört.
Genau. Ihr müsst euch das so vorstellen, das Mikrofon seid in dem Moment einfach ihr. Das Mikrofon soll genauso hören wie ihr. Das heißt, das mache ich wirklich auf Ohrhöhe, genau da, wo ich sitze, hin. Ja. Okay. Und da muss man nur gucken, es gibt unterschiedliche unterschiedliche Mikrofone, einfach Konstruktionen. Manche richtet man, wie man es so kennen würde, richtet man auf die Schallquelle aus. Also das zeigt dann wirklich in Richtung Lautsprecher. Und manche, wie gesagt, nennt man Diffusfeld entzerrt. Das ist bei uns so oder eben auch bei vielen, ich glaube, DBX-Mikros auch, die bei diesem Messsystem dabei sind. Das steht quasi aufrecht. Also da nicht wundern, das sieht aus, als ob es in den Himmel zeigt. Ist aber richtig, ja. Ist einfach dafür entzerrt. Und der Vorteil von Kugeln ist einfach nur auch, dass er logischerweise den Schall, der dann auch reflektiert von hinten zum Beispiel kommt, halt auch mit berücksichtigen. Ja. Das ist der Grund, warum man da eigentlich Kugelmikros nimmt. Und wie gesagt, die günstigen Messmikros, könnt ihr gucken bei bekannten Händlern, um die 80 Euro, glaube ich. Also es ist nicht teuer.
Nee, ja. die sind tatsächlich relativ preiswert.
Und diese Mikrofone sind zum Beispiel so verbreitet, dass es dann auch gleich sogar noch Profile gibt dafür in RumEQ Wizard. Also da kannst du dann auswählen, ich habe das und das Mikrofon und dann ist das sogar nochmal gematcht. Ja. Weil zum Beispiel wir bei Genelec haben es natürlich auch so, also unser Einmesskit hat ein Mikrofon, das ist ein gutes, einfaches Mittelklasse-Mikrofon, was aber tatsächlich einfach auch genau vermessen wird im Werk. Das heißt, wenn es da Abweichungen gibt vom Frequenzgang, wird das hinterlegt und dann gibt man beim Einmessen die Seriennummer vom Mikrofon ein. Und dann weiß die Software quasi, das ist das Mikrofon, was weiß ich, X32. Und das Mikrofon hat halt 2 dB zu viel gehabt bei 400 Hertz. Das kompensiere ich fertig. Dann hast du quasi auch mit einem Mikrofon, was jetzt nicht High-End ist, ja, ihr braucht jetzt keinen Brühl und Kier oder so für 4.500 Euro. Oder auch Schöps, grandiose Mikros, aber das ist dann einfach für sowas tatsächlich ja, ist nicht notwendig. Sondern, weil, das habe ich vorhin auch gesagt, dass wir reden da teilweise im Bassbereich, da geht es also nicht um irgendwie ein halbes dB, sondern da geht es darum, hey, ich habe hier 12 dB zu viel. Und das kann also jedes Mikrofon durchaus abbilden. Ja. Und wir sind im Bassbereich auch glücklicherweise nicht so empfindlich. Also wenn ja nachher zum Beispiel dann noch 2 dB mehr sind, das ist völlig angenehm. Ja. Das muss man nämlich auch sagen. Also wenn dann nachher eine Einmessung passiert ist, dann traut euch durchaus, die Einmessung noch anzupassen. Also ganz linear arbeiten die wenigsten, die ich kenne, weil sich das einfach tatsächlich manchmal sehr steril und sehr kühl anfühlt. Ja. Das heißt, man hat einfach das Gefühl, eigentlich die Musik ist nicht mehr so schön warm oder wenn man seine Ahnung Beats baut, das ballert einfach nicht mehr. Ja. Dann den Mut haben, dann macht man es eigentlich normalerweise so, man lässt die Grundentzerrung, also man lässt natürlich die Frequenzen, die rausgezogen wurden, weil das sind ja die Moden. Also wenn ich zum Beispiel sehe, da zieht die Software bei 60 Hertz jetzt 8 dB raus, dann mache ich da jetzt nicht zum Beispiel 5 dB draus, weil ich denke, ich will doch wieder ein bisschen mehr haben, sondern man sagt dann einfach, man nimmt einen anderen Filter und verschiebt es einfach leicht. Das heißt, ich lasse dann zum Beispiel alles bis 100 Hertz gleich und oberhalb von 100 soll es zum Beispiel dann leicht abfallen. Also auch da wieder quasi subtraktiv denken, ihr wollt etwas mehr Bass und etwas mehr Wärme, also senke ich Mitten und Höhen ab. Und bei uns mache ich es ganz oft so, ich lasse unsere Standardsache, die GLM zunächst mal ermittelt und sage dann eben auch oberhalb von 100 Hertz zum Beispiel einfach mal 2 dB weniger. Und dann hast du weiterhin eine präzise Raumeinmessung und merkst aber sofort, du kriegst etwas mehr Grundton, etwas mehr Wärme. Und wenn jemand EDM macht oder so und halt ein bisschen mehr für den Bassbereich dann offen ist, dann kann der da auch mal 3-4 dB die Mitten und Höhen absenken und dann fühlt er sich wohl. Was dann auch immer ein guter zweiter Schritt ist, wenn ich sowas gemacht habe, dann echt Referenzmaterial hören. Also Material, wo ihr einfach wisst, das ist so, wie eigentlich ich es am liebsten hätte. Das heißt, es funktioniert überall gut und es ist irgendwie wirklich etabliert. Und das Referenzmaterial dann auf eurem Setup hören und dann wirklich auch ein bisschen noch einstellen, wann fühlt es sich denn für mich jetzt auch richtig an? Denn früher hat man oft gesagt, man muss dann abstrahieren, keine Ahnung, ja, so nach dem Motto, das klingt jetzt zwar scheiße, aber so muss es sein, dann ist es gut, dann funktioniert es woanders auch. Ja, das macht überhaupt keinen Spaß. Also das mag gewesen sein, ja, also in Zeiten von NS10 ist alles okay, ja. NS10 zum Beispiel klingt halt immer pappig und dann hat man oft gesagt, ja super, aber wenn ich das damit jetzt gut hinkriege, dann ist überall super. Und witziger, also der Mythos kam daher, also das ist ja auch faszinierend, also die NS10 wurde so populär, weil sie relativ ähnlich klang wie alles, was an Autoanlagen verbaut wurde. Also Ford hat ganz früh angefangen, relativ gute Autoanlagen dann zu verbauen. Die Leute haben immer mehr Musik im Auto gehört. Und die NS10 klang tatsächlich ähnlich wie diese Autosysteme. Und man hat halt einfach gewusst, wenn es dann auf der NS10 klingt, so ähnlich ist im Auto, dann war das cool, ja. Und es ist immer noch natürlich ein Lautsprecher, den sieht man überall. Aber es ist wirklich kein Yamaha-Bashing, aber das ist, der Lautsprecher klingt nicht gut. Also das könnt ihr jeden fragen. Das kann man mal als Zweitsystem natürlich da stehen haben, aber es macht viel mehr Sinn, ein System zu haben, was hochauflösend ist, was vor allem Bass kann. Ja? Und was dann möglichst eben auch eingemessen ist. Und das ist eigentlich das andere große Problem, was viele haben, die auch so im Beats-Bereich unterwegs sind. Die kommen dann mit Einsteiger-Lautsprechern, die halt, wenn man ehrlich ist, oftmals dann zum Beispiel nicht ganz linear sind. Es ist einfach so, wenn du wenig Hörerfahrung hast und hörst dir verschiedene Lautsprecher an in einem Musikladen, wo man auch nie weiß, wie die stehen. Also ihr ja, wisst jetzt ja eben. Genau, wenn ich zum Beispiel einen Lautsprecher im Musikladen in die Ecke stelle, dann hat der voll viel Bass. Ja? Mhm. Und dann würde vielleicht jemand wie ich, der ein bisschen geschultes Gehör hat, sagen, oh, das ist mir zu viel Bass. Jemand, der aber gerade anfängt, Beats zu bauen, sagt dann, hey, ist aber geil, schiebt gut. Ja. Ja? Dabei ist es einfach nur, weil der Lautsprecher in der Ecke steht. Ja? Oder weil der Lautsprecher vielleicht insgesamt sogar ein bisschen viel Bass hat. Ja? Mhm. Also da müsst ihr einfach aufpassen. Der sollte schon erstmal linear sein.
Und ja, im Optimalfall zu Hause probieren, ne?
Das auch, aber das ist halt auch wieder das große Problem. Logisch, im Idealfall zu Hause probieren, aber dann halt auch wissen, was zu Hause passiert. Ja? Also ja, auch zu Hause dann zum Beispiel sowas machen wie Room EQ Wizard. Hm. Aber du hast natürlich recht, es ist grundsätzlich natürlich deutlich leichter, das zu bewerten in einem Raum, den man schon kennt, auch mit seinem Setup. Hm. Und leider, wie gesagt, da sind die Händler auch ein bisschen, muss ich sagen, selber schuld, dass das immer so blöd ist, weil deren Hörräume, die haben dann da halt 40 Lautsprecher und keiner steht eigentlich gut. Das ist logisch, weil
ja, klar.
Du kannst dann umschalten und so, aber die Rückschlüsse, die man daraus ziehen kann, die sind, wenn ihr mich fragt, gleich null. Ja. Mhm. Und das Gleiche gilt zum Beispiel auch für diese YouTube-Geschichten, die ich immer wieder sehe, wo dann quasi Leute Mikrofone vor den Lautsprecher stellen, um dann Unterschiede zu zeigen. Ja. Das ist auch, das ist einfach abenteuerlich. Ja. Also einfach auch nichts gegen die Jungs, die das machen. Die haben ja da teilweise wirklich einen hohen Anspruch und sagen dann auch, ja, gute Mikrofone etc. Aber das funktioniert nicht, weil ihr dürft nie unterschätzen, wir hören. Es ist bei uns ein Wechselspiel zwischen dem, was quasi physikalisch in unserem Ohr passiert, einfach wo halt wirklich komplex irgendwie Trommelfell in Schwingung, Nervenimpulse, aber ganz viel passiert bei uns im Kopf. Ja. Also wir können über unser Gehirn unheimlich viel kompensieren. Kennt jeder von uns, wenn ihr irgendwie mal EQt und dann, eigentlich ist es nicht cool EQt, aber irgendwann sagt euer Hirn, naja, finde ich jetzt gut so. Hm. Eine halbe Stunde später kommt ihr wieder, ist genau gleich eingestellt und dann denkt man sich so, was habe ich denn da eingestellt? Hm. Ja, weil einfach unser Hirn dann zum Beispiel, gerade bei Gesangs-EQ immer total schwierig, dass man dann anfängt, in eine Richtung das zu verändern. Und unser Hirn denkt halt, eine Stimme klingt natürlich, also das muss so klingen. Hm. Man arbeitet, also das Hirn arbeitet, müssen wir darauf achten, arbeitet so 10 Sekunden später gegen das, was ihr da eigentlich macht. Ja. Und das macht es manchmal echt schwierig. Deshalb ist zum Beispiel halt auch einfach das Hören, also ein Mikrofon hört quasi anders als ein Mensch. Das ist einfach so. Wenn ich ein Mikrofon vor einen Lautsprecher stelle und auf Aufnahme drücke und höre mir die Aufnahme nachher an, dann hat es relativ wenig mit dem zu tun, wie wenn ich da sitze. Ja, weil ich habe auch Ohrmuscheln, ja, und ich habe auch im Prinzip mein Kopf hat eine gewisse Geometrie. Das ist, was du vorhin auch mit dem Kopfhörer gesagt hast. Zum Beispiel Kopfhörereinmessung ist auch nochmal ein bisschen ein ganz eigenes Thema. Weil manche ja zum Beispiel wollen mit Kopfhörer arbeiten, aber es soll so sein wie mit Lautsprechern. Hm. Und dann musst du quasi, Quatsch, von dieser In-Kopf-Lokalisierung nennt man das, dass man das in seinem Kopf zu hören glaubt, weg. Und das macht man dann mit eben auch sogenannten, das ist ein bisschen komplizierter Begriff, ja, das ist HRTFs, also Head-Related Transfer Function. Das sind quasi Analysen, die dann wirklich versuchen abzubilden, wie sieht denn dein Kopf aus? Denn jeder von uns, weil das Hirn das natürlich kennt, der Kopf bleibt relativ gleich, jeder hat eine eigene Art von Hörmuschel und hat eine eigene Nase und auch andere Wangenknochen. Und gute Systeme können dann wirklich, macht dann praktisch eine Art Video von seinem Kopf und dann wird wirklich optimiert darauf eine quasi Impulsantwort, ist vergleichbar, ja, für den Kopfhörer, Impulsantwort ist, kann man glaube ich so nicht sagen, aber eben eine Transfer Function, also quasi eine Art Frequenzkurve erstellt, die du dann, wenn du das auf dem Kopfhörer anwendest, dann wirklich dazu führt, dass du Sachen auf einmal lokalisieren kannst, als wären sie vor dir. Oder was zum Beispiel im Game-Sektor total spannend ist, die machen das sehr, sehr auf hohem Niveau, dass du so eine Art Surround hören kannst, aber über Kopfhörer. Das heißt, du hast wirklich das Gefühl, Sachen passieren hinter dir, obwohl du ja nur einen Kopfhörer auf hast.
Genau, und das jetzt kommt es ja sogar Dinge, schon mit 3D-Formaten, ne? Wie Dolby Atmos zum Beispiel, ist ja schwer auf dem Vormarsch.
Exakt, genau.
Das ist schon das Wahnsinn, was man da heutzutage alles umsetzen kann.
Ja, ja. Und das ist tatsächlich zum Beispiel, wenn es halt dann ohne so eine Funktion ist, es klappt natürlich auch ohne, dass man sein Ohr genau vermisst, das wird dann auch oft einfach mit Phasen wird da gearbeitet. Ja. Das heißt, man eigentlich verarscht man das Gehirn ein bisschen, man muss es so hart sagen, ja, weil das Gehirn einfach von uns kennt, dass beispielsweise halt Schall, der von hinten einfällt, hat einfach eine andere Charakteristik, ja, oder auch andere Laufzeiten. Und dann denkt das Gehirn in dem Moment einfach, ah ja, das muss von hinten kommen. Dabei sitzt der Kopfhörer direkt auf deinem Ohr. Ja. Das ist eigentlich ganz, ganz spannend.
Ja, das stimmt. Marcel, wir nähern uns langsam hier leider schon wieder dem
Ende. Wollte es gerade sagen, wir sind fast schon durch.
Ja, wirklich. Also die Zeit ging jetzt tatsächlich wie im Flug mal wieder.
Das ist super.
Ja, auf jeden Fall sehr interessant. Eine letzte Frage hätte ich noch.
Ja.
Und zwar, kannst du denn irgendwie eine Grundempfehlung, sage ich mal, vielleicht aussprechen, eben so quasi ein Studio-Akustik-Starter-Kit, sowas die Richtung, was jetzt auch natürlich nicht irgendwie hier in die Tausende geht, aber eben vielleicht doch die Situation irgendwie entsprechend ein bisschen verbessert.
Also, wie gesagt, für alle die gleichen physikalischen Bedingungen gibt, ja, kann ich eigentlich nur das wiederholen, was ich vorhin gesagt habe. Also, als erstes würde ich wirklich gucken, also wenn wir jetzt nach Budgets denken, ja, als erstes würde ich einfach mal gucken, was kann ich relativ einfach machen? Zum Beispiel, wenn ich in einem Raum drin bin, wo zum Beispiel schon mal ein Sofa steht, der klingt eh schon mal anders als ein leerer Raum. Ja? Also sogar ein Möbelstück kann tatsächlich ein bisschen so arbeiten. Ja? Aber ich würde tatsächlich anfangen mit so einfachen Absorbern, die vielleicht wirklich so 10 cm Tiefe haben, die man eben einfach an der Wand platziert. Man kann es auch ein bisschen von der Wand weghängen, dann haben sie noch einen etwas besseren Effekt, weil quasi der Schall, der reflektiert wird, dann nochmal durchläuft. Also einfach, was weiß ich, 10 cm von der Wand weggehen. Und da wisst ihr auch, da gibt es, wie gesagt, ich kann Anbieter nennen, aber ihr müsst eigentlich wirklich nur googeln. Da gibt es im Prinzip zwei, drei große, die das auch wirklich günstig machen. Also einfache Absorber, so 10 cm Tiefe mindestens. Mineralwolle ist immer etwas besser als sowas wie Basotect, also diese ganzen Schaumstoffe. Das ist Schritt eins. Und dann wirklich gucken, dass man vielleicht wirklich sich gleich ein paar Mal besorgt. Und die kann man wirklich relativ frei verteilen. Als erstes verteile ich die normalerweise an den Seitenwänden, dass ich einfach von der Seite keinen Schall mehr bekomme. Und zum Beispiel auch hinter mir. Damit fange ich immer an.
Und in
Zweiter
welcher
Schritt.
Größe dann?
Du, normalerweise haben die so, was sind die, so einen halben Meter auf einen halben Meter normalerweise, so in der Art, ja. Müsst ihr mal gucken, das habe ich gerade auch nicht genau im Kopf. Aber das sind meistens so die Standardgrößen. Gibt es in Rahmen und auch nicht, aber wie gesagt, man muss da nicht zwingend einen Rahmen haben. Das kann man auch. Ich habe das am Anfang wirklich nur quasi einen Faden durch den Reißverschluss drin und dann habe ich die einfach so aufgehängt. Ja. Das funktioniert völlig. Und das ist wirklich relativ günstig zu kriegen, ja, weil es einfach nur ein Stoffbezug ist mit eben Mineralwolle drin oder einem Schaumstoff. Schritt zwei, wenn das budgetmäßig drin ist, sind dann Bassfallen und da halt einfach sich bewusst machen, gibt es auch verschiedene Anbieter. Ihr braucht dann einfach mehrere. Also es reicht nicht eine Bassfalle pro Seite, das wird euch noch nicht viel bringen. Und der Hauptschlüssel eben, was glaube ich jetzt überhaupt kein Geld kostet, ist Room EQ Wizard, also diese Software zu benutzen und tatsächlich dann ja auch einfach zu überprüfen, was passiert denn. Also wenn ich dann gesagt habe, also man kann, das Schöne ist, man kann da eigentlich nie zu viel machen. Ja. Also wenn ich dann die ersten, keine Ahnung, vielleicht 8 Panels bestellt habe, hängen die in meinem Raum auf, werde ich sehen, dass das Wasserfalldiagramm schon mal besser wird. Und ich werde auch sehen, dass die Nachhaltzeit besser wird. Und wenn ich dann noch sehe, im Bassbereich ist es immer noch sehr kritisch, dann fange ich vielleicht mal an mit 2 Bassfallen auf jeder Seite und gucke, wie es aussieht. Wenn ich dann das Gefühl habe, oh, das geht in die richtige Richtung, dann spare ich vielleicht noch mal ein bisschen, ja, und hole halt noch mal 2. Aber Reihenfolge wirklich würde ich sagen, Absorber an den Wänden, dann, wie gesagt, Bassfallen und ganz am Anfang von allem immer halt einfach messen und gucken, ja. Und dann vor allem die Möglichkeiten halt eurer Lautsprecher auch nutzen, weil das im Bassbereich, habe ja vorhin gesagt, ihr könnt nicht irgendwie 4 Meter tiefe Mineralwolle
Schwierig,
irgendwo hinbauen. Das heißt, wenn es
schwierig.
richtig in Tiefbass geht, muss euch der Lautsprecher helfen. Und dann halt wirklich entweder gucken, was kann euer Lautsprecher, also wo könnt ihr was regeln, ja, was könnt ihr euch im Prinzip über Software in der DAW selber bauen, ja. Wenn ihr ein bisschen Budget habt, freuen wir uns, wenn natürlich Genelec ins Spiel kommt, weil da ist es dann tatsächlich direkt einmessbar. Aber wie gesagt, das ist physikalisch immer das Gleiche. Aber ihr könnt im Tiefbassbereich euch wirklich helfen, wenn ihr mit den Lautsprechern halt auch die einmesst. Das ist so eigentlich, das ist das wichtigste Vorgehen. Und halt wirklich immer euch auch klar sein, die Position, wo die Sachen stehen, hat eine große Bedeutung. Ich habe immer Subwoofer noch gar nicht erwähnt gehabt, das noch ganz, das geht wirklich nur ganz kurz. Ein Subwoofer zum Beispiel gehört auch immer an die Wand, weil ein Subwoofer logischerweise nur ja Bass wiedergibt, auch kugelförmig. Das heißt, der sollte auf jeden Fall an der Rückwand stehen und nicht irgendwie in der Raummitte. Und ein Subwoofer zum Beispiel tatsächlich auch immer, wenn man ein 2.1-System hat, ein bisschen von der Mittelachse versetzt. Wieder erinnert am Anfang, alles was symmetrisch ist, finden Raummoden super. Das heißt, wenn ich den auf die Mittelachse vom Raum stehe, dann wird einfach werden bestimmte Frequenzen sehr stark angeregt, was ich nicht will. Deshalb versetze ich den ein bisschen nach links oder rechts. Ihr könnt den sowieso nicht orten. Also wenn der normalerweise unter 85 Hertz trennt, ist dann nicht so, dass die Kick auf einmal nicht mehr aus der Mitte kommt. Die Kick ortet ihr sowieso durch den Hochtonanteil, der auf den Lautsprechern ist. Und wenn der Sub dann zum Beispiel 1 Meter oder 1,5 Meter weiter links oder rechts steht, ist das völlig in Ordnung, ist aber für die Raummoden besser. Das ist, ja,
Das ist
das war
tatsächlich
noch.
ja, interessant, ja. Genau, das hätte ich nämlich jetzt auch noch gefragt, was du von Subwoofern hältst, gerade weil bekanntlich ja, viele Lautsprecher eben einfach nicht in den Bereich so tief runtergehen können wie ein Subwoofer eben.
Also, um es mal noch anzuschließen, was ein Subwoofer? Ein Subwoofer ist eigentlich grundsätzlich natürlich super, weil, wie gesagt, in der Tat hat man oft halt kleinere, kompakte Lautsprecher, die halt unterhalb von 50 oder 60 nichts machen. Und Das Wichtige ist nur beim Subwoofer praktisch. Wenn ihr einen Subwoofer mit Lautsprecher benutzt, dann muss man eigentlich zwingend auch wieder einmessen, weil dann müsst ihr einfach den Pegel vom Subwoofer genau so abstimmen zu den Lautsprechern, dass das eben auch linear passiert. Hm. Das ist quasi nicht, Subwoofer ist irgendwie 10 dB zu laut und dann kommt ein Einbruch und dann kommen die Lautsprecher, dann könnt ihr auch nicht mischen. Sondern es muss dann quasi wirklich auch wieder eine lineare Kurve geben zwischen Sub und dem, wo die Monitore sind. Und im Idealfall passt man auch die Phasenlage an. Das heißt, man muss gucken, wenn der Lautsprecher, zum Beispiel der Subwoofer steht an der Wand, die Lautsprecher ein bisschen weiter vorne, dann muss man die Phasenlage anpassen, weil sonst kommen die Sachen nicht zeitrichtig bei euch an. Ja. Auch das kann man über Einmessung machen. Auch das kann Genelec zum Beispiel über GLM. Das ist bei uns zum Beispiel auch ganz wichtig, weil bei uns zunehmend so kommt, also weil du es angesprochen hast, wir haben eben auch jetzt inzwischen viel Immersive, also wirklich so Setups, wo du sogar Deckenlautsprecher hast. Und dann wird es bei uns wirklich als ein System halt eingemessen. Das heißt, es hängt alles in einem Netzwerk über Netzwerkkabel. Und dann wird halt wirklich genau geguckt, dass dann der Deckenlautsprecher zum Beispiel halt auch die richtige Verzögerung bekommt, weil wenn der nicht auf der Kugelbahn ist, dann muss man das ja auch ausgleichen. Und bei 2.1 ist eben immer im Anschluss an die normale Einmessung folgt dann eben nochmal Phasenlage. Wo genau. Eigentlich, das ist einfach nur so, da gibt der Subwoofer dann die Übergangsfrequenz wieder, der Lautsprecher auch. Und dann wird es einfach durchgeschaltet, bis das zeitrichtig ist. Genau.
Ja, cool.
Super.
Ja, auf jeden Fall sehr spannend, sehr interessant. Es ist auf jeden Fall eigentlich ist es ja gar nicht so schwer, ne? Aber es ist trotzdem komplex und ein bisschen verwirrend. Ja.
Das ist wie oft, das kann man wirklich so sagen. Also wenn man zum Beispiel Raummoden mal durchgerechnet hat, ist natürlich Physik und es ist ziemlich kompliziert. Das Schöne ist tatsächlich, wenn man ein paar Prinzipien verstanden hat, kann man die sehr schnell anwenden. Das ist das Tolle. Also das zum Beispiel zu verstehen, dass ein Lautsprecher an der Wand halt anders klingt als von der Wand weg und dass aber halt ein Einbruch passiert, wenn ich ihn von der Wand wegziehe, schon das verstanden zu haben, glaubt mir, seid ihr weiter als ganz viele andere Menschen. Also das ist das Schöne. Ja,
ja,
und letztlich,
passt es doch und dann freuen wir uns doch, dass du uns hier so vorangebracht hast.
Ja, absolut. Dann besten Dank für eure Einladung und wie gesagt, wenn es Fragen gibt, jederzeit an euch richten. Ihr könnt es dann weitergeben oder so und wir sind da jederzeit auch gerne natürlich bereit, euch Infos zu geben.
Genau, ja, sehr gerne, auf jeden Fall. Ich möchte mich auch nochmal bei dir bedanken. Wie gesagt, war echt interessant und ich danke dir auch für deine Zeit und wünsche dir natürlich auch auf deinem weiteren Wege alles Gute.
Besten Dank euch allen auch. Danke. Hauptsache es ballert. Eben. Wie ich immer hier schön von meinen Jungs aus dem Hip-Hop-Bereich zu hören bekomme. Hauptsache es ballert. Macht's gut, vielen Dank.
Danke dir auch, Marcel. So, in diesem Sinne, Freunde, ich hoffe, ihr habt wieder was gelernt. Ich hoffe, ihr ballert jetzt auch erstmal eine Runde durch und wir hören uns dann wieder in 2 Wochen. Haut's rein. Ciao.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.